Lob den Herrn für diese Gemeinschaft. Und wir könnten noch einmal Johannes 17, Vers 20 bis 26 lesen. Vielleicht können zwei oder drei Geschwister diese Versen lesen. Johannes 17, Vers 20 bis 26.
Nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden.
Dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
Amen. Ja, Vers 23.
Ich in ihnen und du in mir. Damit sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.
Amen.
Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt.
Rechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast.
Und ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.
Und ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht. Das ist wunderbar. Der Herr hat uns den Namen, das heißt die Person des Vaters, Person von Gott, bekannt gemacht. Wir haben gesehen, unser Gott will sich, will ein Ausdruck, will gesehen werden, will sich äußern. Er ist unsichtbar. Hat sich deine Herrlichkeit schon in der Schöpfung gezeigt und wir können es zurzeit so schön bewundern. Aber diese Schöpfung ist gefallen, aber doch, sie ist eine solche Herrlichkeit. Könnten viele darüber noch reden. Aber er hat sich auch im Wort offenbart. Schon im Alten Testament, zum Beispiel 2. Mose 33, ja, Mose hat Vers 18 gebietet, ja, lass mir deine Herrlichkeit sehen. Der Herr hat seine Herrlichkeit gezeigt. Wer ist? Voller Güte, Barmherzigkeit, aber gerechter. Aber im Alten Testament sind noch so viele Decken. Und es gibt Stellen, ich war beeindruckt vor kurzem in Josua 7, wo der Akan gestraft worden ist, weil er etwas Verbandes genommen hat. Da war Gott ohne Barmherzigkeit. Sogar Akan hat seine Schuld bekannt vor Josua, aber er wurde gesteinigt und alle, die mit ihm gehörten. Das scheint erstaunlich. Ja, das war die Zeit des Gesetzes noch. Und Geschwister, wir hatten viele Gemeinschaft über das Alte Testament während diesen Jahrzehnten. Aber wir müssen schon sehen, es ist im Neuen Testament, in der Person Jesus Christus, wo wir wirklich sehen können, wer ist der Gott. Schon dieser Punkt, der Herr hat uns gesagt, hat uns vom Vater gesprochen, euren Vater. Schon ganz am Anfang in Matthäus. Wunderbar, Gott ist unser Vater. Voller Güte, Liebe. Er hat uns den Namen des Vaters bekannt gemacht. Hat uns auch gezeigt, wie Gott ja voller Wahrheit ist, gerecht. Der Herr hat alle Art von Heuchelei, Religion bloßgestellt. Da war er manchmal sehr hart. Aber hatte solche Herz für die Menschen. Er hat uns wirklich so schön auch den Vater beschrieben in Lukas 15. Dieser Vater mit seinen zwei Söhnen, der den zweiten gelassen hat und auf ihn gewartet hat. Aber er ist auch raus vom Fest, um den ersten zu holen. Welches Herz hat unser Vater? Ja, wenn wir den unser Gott wirklich kennen wollen, müssen wir auf den Herrn Jesus schauen. Amen. Und er hat uns auch gezeigt, wie seine Beziehung mit Gott, wie eins er war mit Gott. Diese Einheit in eine völlige Abhängigkeit. In Johannes 5, Vers 19 hat er gesagt, er kann nichts tun von sich selbst. Das ist wunderbar. Aber auch diese völlige, ja, wie sagt man, Gemeinschaft. Der Vater teilt alles mit dem Sohn. Herr Jesus, welche wunderbare Gemeinschaft, welche wunderbare Einheit. Und der Herr hat gebetet für diese Einheit, dass diese Einheit zwischen ihm und dem Vater auch unsere Wirklichkeit wird, dass wir hineinkommen. Und wie es so schön jetzt Olaf noch einmal zusammengefasst hat, ja, sind zwei Kriterien in Johannes 17, wir in ihm und er in uns. Und er hat sogar am Vers 24 gebetet, Herr, ich will. Der Herr hat da gesagt, ich will nicht, ich möchte. Wieso? Weil er wusste, das war völlig den Willen auch des Vaters, dass wir sind, wo der Herr ist. Jetzt werden wir noch diesen Punkt kommen. Vers 25, gerechter Vater. Ja, unser Vater ist nur auch gerecht. Die Welt hat nicht erkannt. Diese Einheit ist nicht nach der Welt. Ja, Bruder hat gesagt, es gibt eine Einheit in der Welt. Ja, wenn alle in einem Stadion für eine Mannschaft schreien, da ist eine Stimmung. Wenn unsere Gefühle da, da ist etwas. Da in einem Konzert. Alle sind für eine Mannschaft, ein Mann, die Mannschaft, die nächsten Fußballspiel wieder verlieren wird, oder ein Sänger, der völlig ein verdorbenes Leben führt, der nichts für uns tun kann. Herr Jesus, das ist nicht die Einheit, wofür wir berufen sind. Es kam auch schon sehr stark in der Gemeinschaft, dass diese Einheit besteht nicht im indem wir alle dieselbe Lehre über die Gemeinde haben. Das kam gestern noch so klar raus. Auch in der französischen Gemeinschaft. Fast in gleichen Zeit. Auch nicht eine Praxis. Selbst nicht die Konferenz. Dass wir alle teilnehmen an einer Konferenz. Diese Einheit besteht, indem wir im Herrn sind und er in uns. Und das geschieht, ja, wie es jetzt noch einmal mitgeteilt worden ist, im Geist, weil eigentlich solche wunderbare Einheit zwischen dem Sohn und dem Vater, aber auch zwischen dem Geist und der Sohn. Der Herr ist der Geist. Dieser Vers bringt diese Einheit so schön zum Ausdruck. Der Geist bringt uns alles von dieser Einheit, teilweise in uns, offenbart es uns. Es ist wirklich wunderbar. Schon nach der ersten Versammlung, Geschwister, ich hatte so ein Empfinden, so eine Überzeugung. Wir sind wirklich berufen worden an etwas wirklich eine Großartiges, diese Einheit zu erfahren, diese Einheit unser christliches Leben, Gemeindeleben zu führen. Das ist etwas sehr Großartiges, weil wir zum Ausdruck bringen diese Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn im Geist. Ja, im Geist. Nicht vergessen. Und es ist nicht etwas, das wir nur ja, jetzt ängstlich bewahren müssen. Das ist eine frohe Botschaft, die wir während der erst am letzten Winterkonferenz gesehen haben, diese frohe Botschaft geht weiter als nur die Rettung. Die Rettung ist wunderbar. Aber ja, die geht bis zu dieser wunderbaren Einheit. Und das können wir auch jetzt mit Geschwistern, die wir treffen in unserer Nachbarschaft, der Arbeit, Schule, auch erleben. Wenn, wie wir es gesehen haben, wenn wir beide auf diesem einzigen Weg sind, Christus. Das ist möglich mit Geschwistern, die den Herrn ernst nehmen. Aber das heißt nicht jetzt, dass wir Aktionen machen werden, alle Gruppen besuchen. Wir werden noch sehen, was wir zu tun haben. Und diese Einheit, das kam auch schon sehr klar raus, ist nicht, dass diese Einheit ja so besteht in zeitliche nur Treffen, Begegnungen zwischen Christen und dann jeder ist wieder in seine Gruppe. Diese Einheit ist praktisch. Geschwister, was wir erleben, unser Gemeindeleben, da wird diese Einheit geprüft. Zum Beispiel in der Brüdervorbereitung. Ja, manchmal, so geht es. Ein Bruder hat eine Last, ein anderer Bruder teilt diese Last mit und ihr baut schon ein paar Punkte, scheinbar fängt schon das Outline aufgebaut zu werden und plötzlich sagt ein Bruder, Brüder, nein, das ist nicht der Punkt, das ist nicht die Last. Im Moment kann es manchmal schockierend sein, aber was machen wir in diesem Fall? Wenn wir auf diesem Weg sind, des Gekreuzigten, des Auferstandenen, in ihm ist alles neu, da lassen wir solche vielleicht negative Empfinden am Anfang. Oder in der Gebetsversammlung, du betest, hast eine Last und blödst, und gleich danach hat der Bruder oder die Schwester eine andere Last. Oder im Versammlungsablauf geht nicht immer völlig so nochmal automatisch so gut. Können auch Störungen geschehen, besonders mit diesem System, wenn wir nicht alle zusammen sind, dann selbst in unsere Versammlungsräume. Da wird die Einheit geprüft. Aber wenn Christus in der Mitte ist, Geschwister, diese Einheit ist da und bleibt, trotz all dieser Störungen. Wir haben einen Weg, mit all diesen Sachen zu handeln, durchzukommen. Also wir sind nicht vollkommen, sind Probleme, aber Christus ist die Lösung. Und ja, das Gemeindeleben ist so kostbar. Eigentlich, Geschwister, wir erleben diese Einheit nicht gegen das Volk Gottes, aber für das Volk Gottes. Wir sind Vorläufer, Pioniere. Wir erschließen ein Neuland. Und alle, die durstig sind, die sich nach Einheit sehen, da haben wir eine Verantwortung, das zu wirklich in eine gute Weise zu erleben, Zeuge zu sein. In aller Demut. Aber es ist klar, wir müssen nicht naiv sein und sollen nicht naiv sein. Wenn ihr in einem Ort anfangt, sogar zu 4, zu 5 euch zu treffen, als die Gemeinde für diese Einheit, wird die, die in der Religion sind, die eine Stelle zu verteidigen haben, die vielleicht sogar die Einheit versuchen zu produzieren durch menschliche Bemühungen, durch Treffen über Denominationen, Treffen werden schockiert sein und gegen euch. Es kann sogar Verfolgung geschehen, aber wir, wie 1. Petrus 3, Vers 15 sagt, ja, lasst uns in aller Sanftmut mit Furcht uns verteidigen. Furcht nicht der Menschen, aber vor dem Herrn. Dass wir für die Wahrheit in aller Liebe, die Wahrheit und die in aller Liebe mitteilen. Festhalten, ja, die Wahrheit festhalten in Liebe. Ja, wir sind zu einer hohen berufen worden, Geschwister. Aber jetzt ist die Frage, wie es Matthias auch gestern Abend erwähnt hat, was sollen wir tun? Und wir könnten zuerst jetzt diesen Versen in Johannes 15, Vers 1 bis 8 lesen. Werden wir in der nächsten Mitteilung noch einige Punkte erwähnen. Heute Morgen will ich mich auf einen Punkt konzentrieren. Lasst uns Johannes 15, Vers 1 bis 8 lesen. Und noch einmal, wenn Geschwister Sie diese Verse lesen wollen. Johannes 15, 1 bis 8.
Vater ist der Weingärtner.
Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, den nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt.
Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gegeben habe.
Bleibt ihr und ich in euch. Wie die Rebe keines Frucht bringen kann von sich selber.
Es sei denn, sie bleibt am so auch ihr nicht. Es sei denn, ihr bleibt in mir.
Amen.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.
Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen.
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet, was immer ihr wollt, und es wird euch werden. Amen.
Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Amen. Ich bin der wahre Weinstock. Vers 1 und Vers 5. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Halleluja, der Weinstock. So, bedeutungslos ein Weinstock. Kleiner Stamm, nicht ein hoher Stamm von einer Eiche oder Tanne. Und gar nicht schön, die Rinde ist gar nicht so glatt. Aber voller Leben. Dieser Weinstock versorgt die Reben mit einem ewigen, reiches Leben, das Frucht gebracht wird, dass die Reben Frucht tragen können. Und dieses Bild ist, zeigt uns auch die Gnade des Herrn. Wisst ihr, die Rebe ist eigentlich eine Pflanze, eine Liane. Das heißt, eine wilde Pflanze, rebellisch, die überall wachsen kann. Und eigentlich trägt sie nicht viel Frucht in der Natur. Aber der Herr hat uns auch gezeigt in diesem Bild, es gibt einen Weingärtner, unser lieber Vater. Und da scheint der Herr und der Vater getrennt sein, weil mit den Bildern zeigt der Herr uns immer einen Aspekt. Und hier zeigt er uns einen anderen Aspekt. Und der Vater ist der Weingärtner, der die Rebe schneidet. Von diesen wilden Pflanzen macht er eine anständige Pflanze, ganz viereckig geschnitten. Und dann ist sie fähig, so gute Früchte zu bringen. Die so gut Freude bringt den Menschen durch den Wein. Und sogar die Frucht ist gut. Lobt den Herrn. Das ist ein wunderbares Wirken. Dieses Schneiden ist nicht immer angenehm. Es ist diese Züchtigung, wovon auch Hebräer 12 spricht. Nur ein Vers in Hebräer 12, Vers 9. Ferner haben wir unseren leiblichen Väter zu züchtigen gehabt und sie gescheut. Sollen wir nicht mehr untertan dem Vater der Geister und leben? Und leben, untertan dem Vater der Geister und leben. Ja, der Vater in seiner Weisheit, der weiß mit uns, wie er uns behandeln muss. Diese wilde Zweige, die von uns manchmal wachsen, behandeln, schneiden. Es ist nicht angenehm auf den Moment, aber wie der Vers 11 geschrieben wird. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Die friedsame Frucht, wieder die Frucht. Ist gesprochen von Frucht. Ich habe meine Bibel unter mir, Johannes 15, alle Versen, die aufgeschrieben, noch nicht alle, aber viele immer wieder Versen im Neuen Testament und selbst im Alten, die von Frucht sprechen. Der Vater will diese Frucht, diese Frucht, friedsame Frucht der Gerechtigkeit, ist für uns Friede, friedsam, für den Vater, für den Herrn eine Freude. Er sehnt sich nach dieser Frucht. Und der Herr zeigt uns den Weg. Was sollen wir tun, Geschwister? Er sagt es im Vers 4 von Johannes 15. Wir kommen zurück. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Und von diesem Bleiben in Jesus Christus ist diese Frucht tragen abhängig. Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, viel Frucht. Wunderbar. Wollt ihr nicht viel Frucht tragen? Aber sagt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist uns unmöglich. Diese Frucht tragen fängt an mit der Befreiung, die Änderung in uns. Wo wir Sachen loslassen, die Weltliebe, die Geldliebe, oder ich weiß nicht was. Diese Bleiben im Herrn ist so wichtig für das Gebet, Vers 7. Wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bietet, was immer ihr wollt, und es wird euch werden. Im Herrn bleiben für das Gebet, dass der Herr uns erhöht, unsere Gebete erhören kann. Das ist schon etwas Wichtiges, wonach wir uns sehnen, glaube ich. Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, mein Vater wird verherrlicht, er wird einen Ausdruck bekommen. Diese Frucht ist auch die Frucht des Geistes. In Galater 5, 22, die uns diese Frucht, Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Geschwister, so wichtig für die Einheit. O Vater, Herr Jesus, wenn wir diesen Punkt erwähnen, in Christus bleiben, da ist schon eine Sehnsucht in uns. Aber es kann auch eine Last werden. Und wir können uns auch, wir können auch auf falsche Wege kommen, einen Eindruck haben, muss ich wieder in den Herrn, ich bin weit vom Herrn, wie kann ich in dir bleiben? Man kann die Vorstellungen haben, in Christus bleiben bedeutet, ja, ich muss immer an Christus denken. Und dann kann dieses Wort solche Last werden. Da brauchen wir unbedingt eine Offenbarung. Der Herr hat gesagt, ihr seid meine Reben. Ihr seid die Reben. Und Geschwister, eine Rebe ist am Weinstock angehängt, eins mit dem Weinstock, verbunden. Sonst ist es keine Rebe mehr, es ist ein Stück Holz, das vertrocknet. Wir müssen unbedingt sehen, dass wir schon in Christus sind. Es ist nicht jetzt die Sache, wir brauchen beten, Herr, komme in uns. Der Herr sagt, bleib in mir. Das heißt, wir sind in Christus. Wenn ich in euch jetzt sage, bleibt bei mir, jetzt bei mir zu Hause, wird es ganz komisch klingen. Ihr seid nicht bei mir. Ihr müsst zuerst zu mir kommen. Es ist nicht möglich zurzeit. Wenn der Herr sagt, bleibt in mir, bedeutet es, wir sind in ihm. Das ist so wunderbar befreiend. Das hat schon Jahrzehnte, Jahrhunderte als Geschwister, manchmal Brüder, die ja im Dienst waren, das haben es nicht gleich gesehen. Und als sie es gesehen haben, das war solche Befreiung für sie. Das war eine Befreiung neu für mich. Ja, Herr Jesus, in Epheser 2, Vers 6 sagt Paulus, Epheser 2, Vers 6, und er spricht, dass ja Gott hat uns zusammen auferweckt und zusammen in den Himmel niedergesetzt in Christus Jesus. In den Himmel niedergesetzt. Himmel bedeutet diese himmlische Plätze. In diesem Gebiet, geistlichen Gebiet, wo der Herr ist. Das Bild des Himmels ist nicht physisch, nicht nur irgendwo da oben, aber im Geist, in diesem Gebiet, das überlegen ist, unsere physische, materielle Wirklichkeit. Überlegend, was wir spüren, was wir sehen. Wir sind niedergesetzt in Christus. Das ist schon getan. Vergangenheit hier. Nicht er wird das tun, wenn wir in Christus bleiben. Wir sind schon. Halleluja. Wir brauchen eine Offenbarung. Sonst ist die Gefahr, dass wir beten, beten, Herr, komm in mir. Das stimmt. Etwas zu bitten, das der Herr schon getan hat. Das ist. Und der Feind ist der Spezialist, uns denken zu lassen, dass wir etwas nicht haben. Er hat es schon, ist ihm schon gelungen, im 1. Mose. Er hat Eva gesagt, wenn du von diesem Baum isst, wirst du wie Gott sein. Während der Herr, der Mann und Frau an seinem Ebenbild schon geschaffen hat, er wollte sie ähnlich machen. Seine Ähnlichkeit, sein Ebenbild. Und der Feind hat diesen Eindruck gegeben, diese Lüge, dieses Gedanken, ja, es fehlt euch etwas, ihr müsst von diesem Baum essen. Solche Lügen dürfen wir nicht annehmen. Vielleicht haben wir manchmal das Empfinden, der Herr ist nicht da, Geschwister, er ist da, wie die Sonne da ist, obwohl es manchmal grau, dunkel ist. Die hat sich nicht geändert, kein ein Zentimeter weg. Wir sind in Christus. Ja, sind andere Versen noch. Das ist so wichtig. Und wie bleiben wir in Christus? In Kolosser 3, Vers 2, richtet eure Denken auf das, was droben ist. Ja, und in Vers 1 hat er gesagt, was droben ist, wo Christus ist. Halleluja, wo Christus ist. Da ist es wunderbar, Geschwister, diese Gemeinschaft mit dem Herrn. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Ja, das griechische Wort hat mit Denken zu tun, Phreneo. Nicht nur suchen, oder unsere Gedanken. Die müssen vom Wort genährt werden. Von dieser Wahrheit. Ich wiederhole oft in mein Herz diesen, besonders nachts, diesen Verse oder am Morgen, wenn ich aufwache, Psalme 73, Vers 23, Herr, ich bin ständig bei dir. Ich bin ständig bei dir. Ich bin immer bei dir, sagt Luther Übersetzung, vielleicht besser. Oder ich bleib ständig bei dir. Weil ich bin, hat zu tun mit unserem Stand. Ich bleibe. Mit auch, ja, einem Herzensentschluss. Aber es muss auf diese Wahrheit basiert sein. Wir sind schon in Christus. Ich brauche mich jetzt nicht bemühen. Wir bleiben auch in Christus, Geschwister, in den Situationen. Und gerade wie ich es beschrieben habe vorher, ja, in dieser Situation, im Gemeindeleben, wo du versucht bist, Anstoß zu nehmen, ja, es geht nicht, wie du es denkst, aber auch in so allerhand Situationen, die wir erleben im Alltag, wo, ja, die Wagen hat ein Problem, Schule, es ist eine schwierige Prüfung zu schreiben, ja, Führerschein, ich weiß nicht, aber auch schlechte Nachricht, Nachricht von Krankheit, vielleicht ein Problem mit der Verwaltung, mit den Steuern, ich weiß nicht. Da müssen wir unseren Glauben üben, um im Herrn zu bleiben. In unserem Glauben. Es ist eine Sache des Glaubens. Und Paulus hat in Römer 10 eine wunderbare Verheißung gegeben. Er zitiert eigentlich Jesaja 28, 16, glaube ich. Denn die Schrift sagt, Römer 10, Vers 11, denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und Glauben ist ein Herzensentschluss. In solche Situationen, wo du etwas erfährst, oft ist die erste Reaktion, Anstoß, Entsetzung, Entmutigung, Sorgen. Ja. Es ist kein Problem. Wir sind Menschen. Schwach auch. Der Punkt ist, lasst uns nicht in diese Sorgen bleiben, in diese Traurigkeit, in diese Entmutigung. Lasst uns entscheiden zu glauben, uns wenden. Wer an mir glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und dieser Vers wird Ende Kapitel 9 Römer zitiert, 1. Petrus 2, Vers 6, dreimal im Neuen Testament. Es gibt solche Verheißung für unseren Glauben. Und manchmal ist es wirklich hoffnungslos. Und wir sind, wir kämpfen in Colmar für hoffnungslose Situationen, für Verwandten, Menschen, die wir kennen, Nachbarn. Herr, der Herr hat uns verheißen, wer an mich glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Da ist noch eine große Übung, bis zum Ende. Und unser Fleisch möchte es nicht, möchte es alle sehen, beherrschen. Und wenn wir schon in Römer 10, Vers 11 sind, können wir noch beide zwei nächsten Versen lesen. Vers 12 und 13. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Griechen, denn es ist derselbe Herr über alle, reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der Herr hat uns da einen wunderbaren Weg gezeigt. Wir können den Herrn anrufen, auch den Vater, ne? Galater 4,6 und Römer 8,15, ja. Anrufen. Selbst in Lukas 11 hat der Herr gesagt, für das Gebet hat er angefangen nur mit Vater, Vater. Das ist immer das Erste, das wir beten müssen. Uns auf den Herrn konzentrieren, reduzieren. Das ist nicht keine Formel, keine Praxis, die jeder gezwungen ist, soll unbedingt tun. Ihr seid frei, aber das Wort ist klar. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Gerettet in den Situationen, Geschwister. Es ist wirklich manchmal eine Reaktion des Geistes. Bewegt mich, den Herrn zu anrufen. Ja, wieder wirklich in diese Gemeinschaft zu kommen. Aber wie gesagt, nicht weil der Herr nicht da ist, weil ich nicht im Herrn bin, aber mein Herz soll immer wieder gewendet werden. Es ist eine Sache des Herzens auch. Und dieses Anrufen ist solche Hilfe, um dem Herrn anhangen, wie es in 1. Korinther 6, Vers 17 geschrieben steht, wer aber den Herrn anhangt, der ist ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6, Vers 17. Das ist eine wunderbare Stelle. wer dem Herrn anhang, das ist eine Sache des Herzens, sich wenden. Und da ist uns das Anrufen, unser Mund so, kann eine solche Hilfe sein. Der ist ein Geist mit ihm. Es steht nicht geschrieben, wird dein Geist. Er ist. Es ist einfach, du kommst zurück in diese Wirklichkeit, die besteht. Wir sind ein Geist mit dem Herrn. Halleluja. Und dann, das Wort ist solche Hilfe. Ja, das war schön, dieses Bild da in Lukas 6, Vers 48, wo der Herr sagt, ja, wer zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wer er gleich ist. Er ist gleich einem Menschen, der ein Haus baute und grub und in die Tiefe ging und das Fundament auf den Fels legte. Er spricht hier vom Anwenden des Wortes, aber es fängt schon, wenn wir das Wort lesen an. Ist eine Sache des Grabens. Manchmal liest du in den ersten Versen, bist nicht berührt, brauchst Versen, vielleicht den ganzen Kapitel. Und einen Moment kommst du auf den Fels, berührst du den Herrn. Und das ist solche Hilfe. Und der Herr offenbart sich dir. Große, kleine, und ich kann bezeugen, er ist treu, er tut es immer wieder. Ich muss auch noch, immer noch begraben, bis zum Ende meines Lebens. Es ist immer eine Herausforderung zum Wort. Es ist nicht nach unserer natürlichen Vorstellung. Es ist kein Comics mit schönen Bildern, ein Text. Aber der Herr ist das Wort. Er ist hinter diesem Wort. Der Geist ist in diesem Wort. Meine Worte sind Geist und Leben, da ist Leben, wenn wir diesen Fels berühren. Diesen Fels, da ist eine Stärke. Wir können ein Vertrauen haben im Wort. Er wird es erfüllen. Herr Jesus, und klar, die Versammlung allein und in der Versammlung. Aber Geschwister, im Alltag sind wir im Gemeindeleben. Unsere persönliche Zeit mit dem Herrn, morgens, sei es mittags, während des Tages, abends, das ist Gemeindeleben. Und klar, wenn wir brauchen die Versammlung, das Wort sagt klar in Hebräer 10, lasst uns unsere Versammlung nicht versäumen. Da kann der Herr wirken. Sogar was ich mitteile hier, das wurde genährt von den ersten Versammlungen. Der Herr hat gesprochen. Und wir haben schon an der Winterkonferenz Epheser 5, 18 bis 21 gelesen. In der Versammlungen können wir gefüllt werden vom Geist, durch die Gebete, durch die Lieder, die wir auch wiederholen, proklamieren. Das ist wunderbar. Und dieser Geist macht uns eins. Und jetzt zum Schluss noch, lasst uns Johannes 15, 9 bis 11 lesen. So wie mich der Vater geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote halten werdet, ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, und in seiner Liebe bleibe. Dieses habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Es hat mich berührt, der Herr hat so allgemein gesagt, bleibt in mir. Und dann diese zwei, drei Versen betont er noch einmal, bleibt in meiner Liebe. Und das zeigt auf eine sehr klare Weise, die Liebe ist das Größte. Da ist nie genug gesprochen über die Liebe des Herrn. Diese Liebe, er sagt, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Der Vater hat seine Liebe alles dem Sohn geteilt. Das ist eine völlige Einheit. Liebe führt zu Einheit. Und so liebt der Herr uns und will uns alles teilen. Klar, vielleicht sind wir noch Kinder, können nicht, geistliche Kinder, können uns vielleicht noch nicht alles teilen. Aber wenn wir im Herrn bleiben, werden wir wachsen. Und der Herr kann immer mehr uns in diese Reichtum reinführen. Oh, Herr Jesus. Und was sagt er am Ende, Vers 11? Dieses habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Ja, alle diese Verse in Johannes 15, Geschwistern, das soll uns nicht niederdrücken und solch eine Last und uns unter eine Last führen. Das sind Worte, die uns Freude, sogar eine völlige Freude geben sollen. Geschwister, wollt ihr diese völlige Freude? Wollt ihr sie? Die frohe Botschaft ist, dass wir sie haben können. Wir sind schon in Christus. Wir sind ein Geist mit ihm. Lobt den Herrn, Geschwister. Amen.